Ja, dann möchte ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Dann würde ich fortfahren mit meinem Vortrag. Aufgrund der Zeit werde ich ihn ein bisschen kürzen. Das heißt, ich werde jetzt einen Parforce-Ritt machen durch die letzten knapp 4 Monate des Konflikts und versuche Ihnen ein paar Aspekte quasi näher zu bringen, die Sie vielleicht jetzt so nicht gleich sofort am Radar haben. Der Vortrag heißt der Krieg um die Ukraine, absichtlich um die Ukraine und nicht in der Ukraine, weil im Wesentlichen ja sich also hier möglicherweise im Hintergrund auch noch andere Dinge abspielen. Und es soll also kurz im Prinzip auch eine Lagedarstellung sein dessen, was also gerade passiert oder was aktuell passiert. Sie haben es ja mitbekommen, in den letzten 48 Stunden hat sich ja die Situation im kleinen Rahmen doch ziemlich zugespitzt auch. Gut, fangen wir an. Das erste Wichtige, das zu verstehen wäre, ist, dass die Ukraine ein sehr großes Land ist. Man hat es am Beginn des Konflikts oft vergessen. Es war so, dass dann diese kleinen Pfeile der russischen Seite begonnen haben vorzumarschieren und wir haben uns gedacht, naja, das ist ja eh nicht wirklich viel. In Wirklichkeit war das von Beginn an sehr viel. Und es war so, dass die russische Seite eigentlich sehr erfolgreich in den ersten 2 Wochen diesen Konflikt aus ihrer Sicht geführt hat, mit einigen Kleinigkeiten, die nicht funktioniert haben, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber wenn Sie hier noch einmal im Vergleich sich Österreich ansehen, dann sehen Sie, also die Distanz quasi von der ukrainisch-russischen Grenze bis nach Kiew ist also quasi wie Mittelburgenland nach Salzburg, also das sind schon große Distanzen. Das spielt auch noch eine Rolle, wenn wir uns die nächsten Wochen betrachten. Was ich auch betonen möchte, ist, dass die Ukraine zentral durch den Dnepr geteilt wird. Diese Linie ist also immer auch wichtig zu betrachten im Hinblick auf mögliche starke Verteidigungslinien als solches, denn der Dnepr ist an manchen Stellen auch massiv aufgestaut. Also wenn Sie hier in Kremenchuk stehen und Sie schauen Richtung Nordwesten, dann ist es so, wie wenn Sie in Bregenz stehen und Richtung Bodensee schauen, so massiv ist er. Und es ist auch wichtig, wenn wir uns dann betrachten, was die Russen bereits erreicht haben im Wesentlichen. Gut, beginnen wir mit dem Angriff. Ich werde die Möglichkeit haben, dann im Folgepanel auch noch kurz über einen Teilaspekt dieses Angriffes zu reden, nämlich über die Cyberangriffe. Das heißt, ich möchte mich hier nur kurz halten. Wichtig ist zu verstehen, dass dieser Angriff nicht nur begonnen hat quasi mit Landstreitkräften und Luftstreitkräften, sondern vor allem auch im Cyberdomain vorgetragen worden ist. Ich weiß nicht, ob Sie gewusst haben, dass die Russen kommen oder nicht. Ja, viele Experten waren sich ja einig, sie würden nicht kommen. Was war das Hauptargument? Die Anzahl der Kräfte, die bereitgestellt worden sind, nämlich diese knapp 200.000 Mann, gegliedert in grob 4 Manövergruppen, wenn man das so nennen kann, nämlich einmal also hier heroben, also eigentlich hier geteilt sogar in 2, dann hier herüben, hier und hier herunten. Auf diese Kräfte werde ich dann später noch einmal eingehen. Interessant ist, jedes Fähnchen steht grob für einen Generalsrang und über jeden, also über 2 Fähnchen drüber ist noch einmal einer. Das ergibt ungefähr 20 Generäle. Auch diese Zahl nehmen wir mit für die Bewertungen in weiterer Folge. Jedes Fähnchen steht für eine Combined Arms Army. Das ist ungefähr ein Divisionsäquivalent von ca. 15.000 bis 20.000 Mann, manchmal auch ein bisschen höher. Und die hatten konkrete Aufträge. Interessant ist auch, sie wurden auch gebildet aus den Militärbezirken. Und die Militärbezirkskommandanten traditionell gemäß russischer Doktrin führen operativ, das heißt, sie können sich ihre Teilstreitkräfte, die sie benötigen, selbst zusammensuchen. Und auch hier war es so, dass am Beginn diese Kräftegruppierungen ihre für sich selbst bestimmten Aufgaben hatten bei der Einsatzführung. Das heißt, die Aufgabe dieser 2 Gruppierungen war der Vorstoß nach Kiew. Hier dieser Gruppierungen, hier war auch das eigentliche Schwergewicht, ausgedrückt durch die 1. Garde Panzerarmee, der Vorstoß Richtung Kharkiv, hier unten. Das lukrativste Ziel, das Umfassen der ukrainischen Landstreitkräfte entlang der sogenannten Separationslinie, also quasi ein Ergebnis von Minsk I und Minsk II, wo also 40% der ukrainischen Landstreitkräfte disloziert waren, und hier herunten der Vorstoß quasi vom Süden Richtung Norden. Über diese Kräfte sprechen wir dann später noch einmal. Das Allegro war diese berühmte Luftlandung, wo also eine Helikopter-Assault-Force aus Belarus sich angenähert hat und Hostomel eingenommen hat, erfolgreich. Das Problem aber war, dass aufgrund des Widerstands der ukrainischen Seite, die Russen haben zwar vorher mit ihren Luftangriffen die ortsfeste Fliegerabwehr zerstört, konnte aber nicht diese Manpad-Stellungen detektieren und ausschalten, es zu Verlusten kam. Insgesamt wurden also 5 Hubschrauber abgeschossen. Damit war klar, sie konnten nicht die Folgephase durchführen. Das wäre die Anlandung gewesen von 8 schweren Transportmaschinen, um dann geschlossen mit schweren Geräten nach Kiew vorzustoßen, nicht um die Stadt einzunehmen, sondern vor allem um Bilder zu produzieren, nämlich russische Fallschirmjäger auf dem Maidan, beziehungsweise auch parallel zu versuchen, mit Spezialkräften die politische und militärische Führung zu stürzen. Heute wird von russischer Seite oft gesagt, das war nicht unser Plan, das stimmt so nicht. Das ist ein bisschen wie das Gleichnis vom Fuchs mit den Trauben, wenn Sie das kennen. Also der Fuchs, der bei den Trauben vorbeigeht und sagt, die sind köstlich, die möchte ich haben, dann versucht er sie zu erreichen, erwischt sie nicht und sagt, nein, eigentlich sind sie eh sauer. Warum wissen wir das so genau? Weil unter anderem am Beginn der Operation, das werde ich später nochmal ausführen, es im Informationsdomain zu Aktionen gekommen ist, die sehr klar darauf hindeuten, dass also dieser Enthauptungsschlag geplant wäre. Außerdem kommt noch dazu, dass das klassische russische Doktrin ist oder sowjetische, denken Sie an Afghanistan 79 oder auch an Prag 1968. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf diese Ereignisse hier eingehen. Stichwort Butscha, auch sehr interessant. Also wenn da noch eine Frage ist, können wir das gerne klären. Auf jeden Fall eine Verzögerung aufgrund dieser Ereignisse hier in Hostomel. Hier rüben diese Kräftegruppierung auch relativ verzögert aufgrund des Umstandes, dass hier die Desna fließt und die Ukraine es geschafft hat, die Brücken zu sprengen, so wie es auch der Fall war bei diesen zwei Kräftegruppierungen. Hier herüben der Auftrag, quasi rasch Kharkiv einzunehmen. Warum das Schwergewicht? Weil es die Idee war, hier diese Drehscheibe rasch nützen zu können. Sie wissen, die Logistik der russischen Seite ist vor allem auf die Eisenbahn abgestützt. Das Problem war, dass man zwar hier am Beginn eine sogenannte tiefe Operation durchgeführt hat, also die Kräftegruppierung zum Beispiel der 6. Combined Arms Army hat es geschafft, in 10 Tagen fast bis nach Kiew zu kommen, also quasi vom Mittelburgenland bis nach Salzburg. Aber was nicht gelungen ist, ist die Einnahme der Stadt Kharkiv. Aufgrund des starken Widerstandes ist das gescheitert, was dazu geführt hat, dass der Kommandant der 1. Garde-Panzerarmee, General Kiesel, und sein Stellvertreter abgelöst worden sind am Ende der zweiten Woche. Hier diese Kräftegruppierung mit dem Auftrag, quasi eine Zangebewegung durchzuführen zur Umfassung dieser ukrainischen Kräfte, geführt auch vom ranghöchsten Offizier, vom Generaloberst Tvornikov, der dann in weiterer Folge noch eine Rolle spielen wird. Und hier herunten eigentlich der erfolgreichste Kommandeur der 48. Combined Arms Army, der hat also 3 Dinge geschafft und das war auch in den russischen sozialen Netzwerken diese Euphorie, die hier verbreitet worden ist. Erstens hat er es geschafft, einen Brückenkopf auf der anderen Seite des Dnepr zu bilden, was ganz entscheidend ist, auch für, möglicherweise für den weiteren Verlauf des Konflikts. Zweitens hat er den Nord-Krim-Kanal in Besitz genommen, das ist jener Kanal, der Frischwasser auf die Krim bringt, das ist immer schon ein Problem, auch in den letzten Jahren, seit 2014. Und drittens hat er im Vorbeigehen nicht nur die Stadt Melitopol eingenommen, sondern auch ein wichtiges Atomkraftwerk. Die Ukraine hat 15 Reaktoren, diese sind zusammengefasst in mehreren Anlagen. 6 Reaktoren sind in Enerhoda bei Nikopol und mit der Einnahme dieses Kraftwerks war die Ukraine von einem Moment auf den anderen von 40% ihrer Stromversorgung abgeschnitten, was auch dazu geführt hat, dass die Europäische Union die Stromversorgung der Ukraine übernommen hat. Etwas, was wir, Stichwort Cyber, immer mit sehr stolz betrachtet haben, dass wir physisch vom Netz Belarus, Ukraine und Russland getrennt sind, das gehört jetzt quasi der Vergangenheit an, mit all den Nachteilen, die sich daraus ergeben. Gut, sehen wir uns jetzt die Phase 1 bis zur fünften Woche an, also die erste Phase, nämlich die Frage, warum waren die Ukrainer jetzt eigentlich wirklich so erfolgreich? Und das ist ganz interessant, weil es eine Kombination aus mehreren Dingen war. Das erste war die Taktik. Die Ukraine in ihren Abwehrmaßnahmen muss man verstehen aus den Ereignissen 2014. Ja, werden von Ihnen sagen, die Begriffe oder die Ortschaften Ilovaisk, Debaltsevo oder Seljanopilja irgendetwas. Ende, das macht einen großen Unterschied. Für den Ukrainer ist das sehr bedeutungsvoll. Seljanopilja, da war der Fall, dass die ukrainischen Streitkräfte mit einer Brigade im freien Gelände von den Russen im Prinzip zerschlagen worden sind. Hat es über 300 Tote gegeben und in 2 Kesselschlachten beim Einmarsch der russischen Streitkräfte im Osten wurden die ukrainischen Kräfte massiv eingekesselt bei Debaltsevo und Ilovaisk und haben dort jeweils ca. 1000 Mann verloren. Und die Ukraine hat verstanden, wenn wir es wieder versuchen würden, die Russen an der Grenze aufzuhalten, dann wird uns wieder das Gleiche passieren. Und das haben sie getan. Sie haben diesmal ihre Taktik geändert und zwar in einer Art und Weise, die die Älteren unter Ihnen sicher kennen werden, nämlich in der Art und Weise des Raumverteidigungskonzepts, wie das österreichische Bundesheer das einmal überlegt hatte, nämlich quasi die Kräfte hereinzulassen, dann in Schlüsselzonen anzuschießen und dann quasi die Logistik ihnen anzugreifen mit Jagdkampfkräften. Und genauso war es. Das heißt, die russische Seite hat diese bataillonstaktischen Gruppen, die extra gebildet worden sind 2014, um schnell, rasch und tief vorzustoßen, entsprechend logistisch für 3 Tage ausgestattet, hat ihnen noch 2 zusätzliche Tage dazugegeben, sodass sie quasi in der Lage waren, 5 Tage anzugreifen. Und das haben sie auch gemacht. Sie sind also 5 Tage mit 35, 40 km/h durchs Land gefahren, schon punktuell immer wieder angeschossen von den Ukrainern, aber ohne großen Widerstand. Und am 5. Tag war dann Halt und man hat gewartet, dass die Versorgungskonvois kommen. Die sind aber nie gekommen. Warum? Weil die ukrainischen Spezialkräfte und die Nationalgarde dann aus dem Hinterhalt begonnen hat, diese Versorgungskonvois anzugreifen. Das war auch der Moment, wo dann plötzlich die Wehrpflichtigen, die Russischen, ein Thema waren, weil die Kraftfahrer dieser Versorgungs-LKWs waren diese Wehrpflichtigen, denen man gesagt hat, ihr fahrt einfach hinten nach, es passiert euch nichts und wenn dann quasi ihr die Spitzen setzt, wird dann quasi umgepumpt. Das Problem war natürlich aufgrund dieser für sich selbst abgedrehten Führungen durch die einzelnen Militärbezirkskommandanten hat es eine Zeit lang gebraucht, bis man sich bewusst geworden ist, was da gerade passiert. Und aufgrund des Kräfteansatzes von 200.000 Mann war es natürlich so, dass man nun Kräfte umschichten musste, um die Versorgungslinien zu sichern. Wobei das Sichern gar nicht möglich war, sondern man musste die Versorgungskonvois bedecken. Denken Sie daran, ob es möglich wäre, eine Versorgungslinie, die von Mittelburgenland bis Salzburg reicht, effektiv zu sichern. Sie können nur die Konvois begleiten. Und durch diese Kräfteumgruppierung sind natürlich die Kräfte komplett durcheinander geraten und das ganze Chaos hat dann quasi seinen Lauf genommen. Unterstützend war natürlich auch noch ganz wichtig, einerseits nicht nur die Taktik, sondern auch die Art und Weise der eingesetzten Waffen. Also diese berühmten Bayraktar-Drohnen haben sehr wohl am Anfang eine gewisse Rolle gespielt, nicht diese entscheidende Rolle, die man uns immer erzählt hat, aber doch eine Rolle im Sinne von einer Befüllung des Informationsraums mit quasi Erfolgsmeldungen. Und auch die ukrainische Artillerie, vor allem mit dem Einsatz von endphasengesteuerter Munition, hat also hier sehr erfolgreich auch die Spitzen der Russen angegriffen. Das heißt, das Erste, was wir mitnehmen, ist die Taktik der Ukraine, die hier sehr gut funktioniert hat, vor allem im Norden und im Nordosten. Nicht im Osten, weil hier ja quasi das Anrennen der Russen gegen die Verteidigungsstellungen passiert ist, und schon gar nicht im Süden, weil hier das Gelände sehr, sehr flach ist. Also hier einen Hinterhalt zu legen an der Straße, ist also fast selbstmörderisch. Darum sind also die Russen auch hier so schnell vorangekommen und haben es geschafft, vor der Brückensprengung, vor allem also hier bei Kherson, dann entsprechend eine Entscheidung herbeizuführen. Das zweite Wichtige zu verstehen ist, nach der Taktik waren natürlich die Waffenlieferungen, und zwar die Lieferungen von den Waffensystemen, die natürlich perfekt in diese Einsatzführung gepasst haben. Also quasi Panzerabwehrwaffen unterschiedlicher Bauart, aber auch Fliegerabwehrlenkwaffen, die konnte man auch sehr schnell in das Land hineinbekommen. Sie können sich die Frage stellen, wo diese Waffen herkommen, ob die quasi in den Fabriken oder der Produktionsstätten auf Lager waren oder ob man nicht quasi die Streitkräfte Europas hier von ihrer Ausrüstung quasi getrennt hat, so wie das im Falle der Großbritanniens passiert ist. Und das hat natürlich perfekt gepasst, um diesen Effekt auch zu erzielen. Die wurden also nach Polen gebracht, nach Resnev, dort ist dann quasi der polnische Frechter mit dem Lastwagen nach Lemberg gefahren, dort wurde das dann aufgeteilt und dann mit dem DHL-Lieferwagen im Prinzip an die Front gebracht. Und auch da muss man sagen, dass die Russen sehr wohl das beobachtet haben. Es hat also zwei verheerende Angriffe gegeben in Lemberg, die auch dazu geführt haben, dass nicht nur das bereits seit einer Woche herangebrachte Material zerstört worden ist, sondern auch im ersten Fall nicht wenige Söldner ums Leben gekommen sind. Das dritte, aber entscheidende, ist die Übergabe von Aufklärungsdaten durch vor allem die USA und die NATO. Auch das ist etwas, wo ich Ihnen kein Geheimnis erzähle. Es gibt also hier auch von amerikanischer Seite auch ein paar Kommentierungen zu dieser Sache. Ich zitiere immer General Barry Ayers, den Leiter quasi der DIA, der Defense Intelligence Agency, ein Vier-Sterne-General, der gesagt hat, in seiner 35 Jahre Militärkarriere hat es noch nie erlebt, dass ein Land, das noch dazu nicht in der NATO ist, derart massiv in time mit Aufklärungsdaten versorgt worden ist. Das heißt, die Ukrainer haben eigentlich ein besseres Lagebild zum Teil gehabt als die Russen selber. Wie wurde dieses Lagebild geschaffen? Vor allem durch SIGINT-Aufklärung, also Signal Intelligence. Sie können also jeden Tag, wenn Sie Zeit haben, auf Flightradar nachschauen, da fliegen also zwischen 10 und 15 Aufklärungsmaschinen brav in den Lufträumen der NATO-Länder, die natürlich mit ihren Aufklärungssensoren tief in die Ukraine hineinblicken. Und da wird natürlich geschaut, wo wird gefunkt, wo wird verschlüsselt gefunkt, wo wird viel verschlüsselt gefunkt und damit ist klar, wo der Gefechtsstand sich befindet. Das Ergebnis war, dass unter anderem mit dieser endphasengesteuerten Munition es gelungen ist, die Gefechtsstände anzugreifen und man bis jetzt, man nimmt an, um die 15 Generäle getötet hat. Circa ein Drittel davon durch die gezielten Angriffe auf die Gefechtsstände, der Rest durch den Umstand, dass die Generäle dann versucht haben, nach der Zerstörung ihrer Hauptführungsstruktur mit der beweglichen Befehlsstelle nach vorne zu gehen, wo sie dann in Hinterhalte geraten sind und ebenfalls getötet worden sind. Das heißt, von den 20 Generälen haben wir circa 17, die jetzt nicht mehr verfügbar sind, aufgrund zweimal Ablöse und der Rest durch Tötung. Viel verheerender sind aber nicht nur diese Generäle, sondern auch über 27 Oberste, die ebenfalls gefallen sind. Und das hat natürlich zu dem Chaos zusätzlich jetzt noch für eine sehr negative Entwicklung für die russische Seite entsprechend geführt. Hier wird es nochmal dargestellt. Hier sieht man diese Flüge, immer brav auch an Österreich vorbei, nicht immer, aber meistens. Und natürlich auch die Aufklärung hier, das ist zum Beispiel die AQ-4, auch jene Plattform, die Moskwa sehr genau beobachtet hat, die ja dann schlussendlich versenkt worden ist. Ja, am Ende dieser fünften Woche war für die russische Seite klar, wir schaffen das nicht und man hat also dann die Entscheidung getroffen, ein Schwergewicht zu bilden. Es kam dazu, dass innerhalb von 10 Tagen 60.000 Soldaten aus dem Raum Kiew zurückgenommen worden sind und Richtung Osten verbracht, was eine logistische Meisterleistung ist im Eisenbahntransport. Auch das wird so nicht in den Medien dargestellt, war es aber. Entscheidend ist zu verstehen, dass dieser Rückzug der Russen von den Ukrainern bis heute als erfolgreiche Gegenoffensive gesehen wird. Das heißt, die Ukrainer sagen, wir haben die Russen aus Kiew herausgeworfen. Das stimmt natürlich so nicht, sondern die Russen haben ihnen diesen Raum überlassen. Und das Narrativ ist deswegen wichtig, weil die Ukrainer auch jetzt sagen, wir haben Kiew geschafft, also werden wir den Donbass auch schaffen. Auch hier ist wichtig zu verstehen, dass die Verluste, die erlitten worden sind, immer noch im Verhältnis sind dessen, was möglich ist. Also 1:4, also für einen ukrainischen eingegabenen T-64 braucht man also 4 T-72, und das Verhältnis ist auch nach wie vor da. Sie dürfen auch nicht vergessen, wir sind seit Anbeginn in einem Informationskrieg, und viele der Bilder, die uns die Ukrainer geschickt haben, wo die Spezialkräfte quasi um zerstörte Fahrzeuge herumtanzen, haben also verschiedene Hintergründe. Zum Beispiel einer der Punkte war, dass die Russen, wie sie dann den Treibstoff nicht hatten, begonnen haben, Fahrzeuge stillzulegen und Treibstoff umzupumpen. Ja, die ersten Fahrzeuge, die sie stillgelegt haben, das waren die Fahrzeuge der Luftabwehr, was ein klarer Indikator dafür war, dass die ukrainische Luftwaffe ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr existiert hat, sonst hätten sie sie also quasi auch nicht stilllegen können. Also das ist mit zu betrachten. Ja, und ab der 15. Woche sind wir jetzt quasi in der, was ich jetzt nenne, die dritten Phase, wo also der Handlungsspielraum wieder zu den Russen übertritt. Und da spielen sich also diese Kämpfe vor allem also jetzt hier im Donbass ab. Die Ukraine stand von Beginn an im Donbass so, wie sie stand. Das heißt, sie konnten sehr schwer noch zusätzliches Gerät nachführen. Das haben sie zwar gemacht, aber nicht in dem Umfang, den sie gebraucht hätten. Sie haben aber versucht, intelligenterweise an anderer Stelle die Russen zu ärgern, nämlich quasi hier zum Beispiel im Raum Kharkiv, dann hier bei Saporoschia, aber auch hier bei Kherson. Das Problem ist, all diese Angriffe sind im Prinzip im Feuer liegen geblieben. Warum? Weil nämlich zwei wesentliche Elemente fehlen nach wie vor. Das ist eine effektive Fliegerabwehr, die nicht existent ist, und eine Luftwaffe, um zumindest temporär Luftüberlegenheit zu schaffen. Darum ist vor kurzem zum Beispiel der Angriff einer mechanisierten Kampfgruppe bei Kherson in einer Einschließung und Zerschlagung geendet durch die russische Seite. Interessant ist natürlich aber sehr wohl, dass aufgrund dieser bösen Überraschung für die Russen am Beginn sie begonnen haben, ihre Ziele kürzer zu stecken. Und was man erkennen kann, ist, dass es jetzt nicht diese weite Umfassung der Fall ist, sondern die kurze. Und es wird das Ziel sein, bis Ende des Sommers diese beiden Oblaste aus russischer Sicht zu befreien. Wir sehen das ja jetzt auch bei diesen heftigen Kämpfen in Severodonetsk und Lysychansk. Das sind genau diese 3%, die noch fehlen, um öffentlich erklären zu können, man hat den Oblast Luhansk befreit. Hier beim Oblast Donetsk ist es ein bisschen komplizierter, da fehlen also noch ca. 45% dieses Oblastes, womit man also natürlich hier noch sehr heftige Kämpfe auch erwarten kann, vor allem in der nächsten Linie, die sich dann vor allem bei Kramatorsk dann darstellt. Wenn wir uns das noch einmal kurz im Gelände anschauen, weil man ja oft sagt, naja, der Kessel ist ja jetzt sehr klein, wenn man das jetzt mit Österreich vergleicht, dann nehme ich immer dieses Beispiel von Wien und Neusiedlersee, also quasi von hier bis hier, das sind also auch diese knapp 40 Kilometer, um die es geht. In den letzten 48 Stunden hat sich diese Zange hier mit einer anderen Zange vereint. Wir haben also hier einen kleinen Kessel mit knapp 1500 Mann und hier einen weiteren mit knapp 500. Der Kessel ist eigentlich operativ geschlossen. Operativ geschlossen heißt, dass die Russen von beiden Seiten die Bewegungslinien mit Feuer beherrschen. Die Ukrainer bringen auch kaum mehr Gerät hinein. Sie versuchen nur meistens in der Dämmerung und in der Nacht mit Hubschraubern, mit Mi-8 zu zweit, meistens im Tiefflug hineinzufliegen und vor allem Verwundete zu holen. Aber das Problem ist natürlich, dass das Ganze einen historischen Vergleich bemüht. Ich bringe immer diesen Vergleich von General Falkenhayn. Die deutschen anwesenden Kameraden werden wissen, was ich meine. Die sogenannte Blutpumpe oder der Fleischwolf, Verdun 1916, wo es ja die Idee war, die Franzosen dort anzusaugen und einfach tot bluten zu lassen. Und genau das sehen wir natürlich auch hier. Das heißt, die Russen haben im Prinzip hier alles auf dem Präsentierteller, diese amerikanischen M777-Haubitzen, die geliefert worden sind, die versuchen die Ukraine hier zentral einzusetzen, wo sie also immer wieder von den Russen zerstört werden. Da gab es vor einer Woche eine interessante Aussage eines ukrainischen Brigadegenerals am Rande der Eurosatore in Paris. War vermutlich nicht ganz geplant, aber er hat also zugegeben, dass 50% des Geräts der Ukraine ausgefallen ist und dass auch diese 777-Geschütze nur ein, zwei Schuss anbringen, dann durch das Gegenfeuer beschädigt werden und wieder zurückgenommen werden müssen zum Reparieren. Und zurückgenommen zum Reparieren heißt nach Polen gebracht werden, um dort in Stand gesetzt zu werden. Ja, schauen wir uns jetzt noch die Ukraine in der Angriffsfähigkeit an. Ich möchte betonen, und das verstehen auch viele nicht, viele glauben, der ukrainische Soldat mit der deutschen Panzerfaust 3 in der Hand hätte die russische Armee aufgehalten. Das stimmt so nicht. Die ukrainische Armee war die quantitativ stärkste Armee Europas. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, 260.000 Soldaten, über 2.400 Panzer, 1.500 Artillerie- und Mörsergeschütze, über 500 Mehrfachraketenwerfer, das gibt es in ganz Europa nicht. Das plus die Taktik, plus die Waffenlieferungen, plus Intelligence hat die Russen bis jetzt zurückgehalten. Das sollte man nicht vergessen. Und das Problem ist natürlich, dass jetzt diese Zahlen sich massiv abnützen und Der Präsident selber hat es ja vor kurzem gesagt, bis jetzt haben die Russen seit dem 24. ca. 2600 Marschflugkörper und Cruise-Missiles eingesetzt, was natürlich einen absoluten Abnutzungseffekt auf der strategischen Ebene darstellt. Wir haben also zwei Ebenen, einmal auf der gefechtstechnisch-taktischen die Abnutzung und wir haben es auch auf der strategischen. Und das Problem ist, während wir hier reden, seit dem 24. Februar, jeden Tag und jede Nacht passiert durch die Angriffe der Russen ein massiver Abnutzungseffekt. Also es werden Treibstofflager zerstört, Raffinerien, Munitionslager, Kasernen und das hat natürlich einen massiven Effekt auf die ukrainische Seite und zeigt auch, dass es keine funktionierende Luftverteidigung mehr gibt oder auch keine Luftwaffe, weil solange das nicht endet, ist es völlig egal, was sie da hineinliefern, weil es einfach immer wieder zerstört werden wird und das ist das große Problem, das wir hier sehen. Ja, und damit bin ich auch schon bei den schweren Waffen, die sukzessive hineingebracht werden. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Hochofen, wo man mit der Schaufel Kohlen hineinschüttet. Ja, da müssten Sie wirklich warten, bis also massiv Kohlen da sind und dann den Hochofen zuschütten, dass das Feuer ausgeht, aber das ist nicht der Fall. Und das ist auch das Problem. Die Ukraine müsste sich durchringen, diese herankommenden Waffenlieferungen zu massieren und dann nach einer entsprechenden Vorbereitung in einen massiven Gegenangriff zu gehen, optimalerweise mit Luftüberlegenheit oder auch Luftunterstützung. Und das sehen wir im Moment nicht. Denken Sie aber auch an dieses Narrativ. Wir haben Kiew geschafft, wir schaffen auch den Donbass und hier gibt es auch schon die ersten Risse zwischen der politischen Führung des Landes und der militärischen, weil natürlich die militärische Führung sagt, wir können das nicht verstehen, was da gerade passiert, vor allem in Severodonetsk. Und auch nicht wenige dieser Waffenlieferungen werden zerstört, das dürfen Sie auch nicht vergessen, oder auch erbeutet im Wesentlichen. Paradoxerweise ist es so, dass vor allem bei den leichten Waffen die Russen mittlerweile eigene Field Manuals herausgebracht haben, wie man eine Javelin zum Beispiel bedient oder eine Enlo und es auch Videos gibt, wo Sie sehen, dass russische Soldaten diese westlichen Waffen gegen ukrainische Soldaten einsetzen. Das Highlight gestern, wobei nicht bestätigt war, dass es offensichtlich gelungen sein soll, zwei französische SISA-Geschütze quasi in Besitz zu nehmen, aber das ist wie gesagt nicht bestätigt. Was bestätigt ist, ist mindestens in 3 bis 4 Videos bereits der Verlust von diesen M777-Geschützen als solches. Das sind diese Haubitzen aus den Vereinigten Staaten. Ja, hier habe ich auch ein Beispiel gebracht, eines dieser Videos, wobei in diesem Video sieht man nicht die Zerstörung, das ist der Einsatz einer russischen Kamikaze-Drohne auf diese Geschütze, aber in den Folgevideos können Sie das gut erkennen. Das Problem ist, das Geschütz wurde unvollzählig geliefert, Sie bräuchten also eine gewisse Ausstattung und eine Munitionssorte, um hier wirklich diese Reichweite zu erreichen. Das haben die Amerikaner aber nicht mitgeliefert, das heißt, das Geschütz wird also eingesetzt auf eine Distanz von 25 Kilometern mit der herkömmlichen Munition. Problem ist aber, es ist kaum beweglich. Das heißt, das kann seine Fähigkeiten nicht ausspielen, womit das Gegenfeuer der Russen natürlich dann sofort diese massiven Verluste erzielt. Ja, und dass das Narrativ sich langsam in Richtung Ernüchterung steigert, sehen wir auch quasi an den Waffenlieferungen, so wie sie angekündigt sind. Sie wissen, es war ja ein großes Thema, Stichwort Mehrfachraketenwerfer. Zuerst wollte Amerika nicht liefern, dann hat man zugestimmt, 4 Stück zu liefern, jetzt möglicherweise noch einmal 4 Stück, sind also 8 Stück. Briten und Deutsche haben ebenfalls noch einmal Erhöhung, insgesamt 6 Stück, das heißt, wir haben 14 Stück. 14 Stück haben natürlich keinerlei Effekt auf dem Gefechtsfeld. Da brauchten sie mindestens 100 plus, um tatsächlich einen Effekt zu erzielen. Und die Ukrainer selber sagen, sie brauchen 300. So viel gibt es in ganz Europa nicht. Und um die zu erzeugen, müssten wir mal jahrelang unsere Rüstungswirtschaften wieder entsprechend in Stand bekommen. Warum sind diese Mehrfachraketenwerfer so wichtig? Weil sie genau die Reichweite der russischen Geschütze entsprechend übertreffen könnten und dann wirklich die Möglichkeit geben würden, hier gezielt nicht nur Gefechtsstände, sondern auch Kräftegruppierungen des Gegners zu zerstören und ihn in seinen Aufmarschvorbereitungen, die laufend stattfinden, auch empfindlich zu stören. Damit komme ich zusammenfassend zu den 4 Kernherausforderungen militärisch. Was haben die Ukrainer erreicht und was ist also noch die Herausforderung? Das Erste, was wichtig ist zu verstehen, sie haben das politische und militärische Center of Gravity des Landes gehalten, bis jetzt. Das ist also ganz wichtig, natürlich auch für den weiteren Verlauf des Krieges. Der Präsident ist am Leben. Kiew ist in ukrainischer Hand. Sie haben es auch geschafft, eine Folgeoperation, und da bin ich jetzt bei dieser Kräftegruppierung, die ich vorher Ihnen vorenthalten habe, nämlich in Belarus, nicht durchführen lassen. Also ist nicht durchgeführt worden von der russischen Seite. Da war also die Idee, wenn es hier zu einem massiven Rückfluss von Bevölkerungsteilen kommt, quasi hier zusätzlich Druck auszuüben und einen massiven Flüchtlingsstrom Richtung Europa zu erreichen, weil die Ukrainer gedacht haben, es wird ihnen hinten der Sack zugemacht. Problem ist aber nach wie vor, wir wissen nicht, ob diese Kräfte gemeinsam mit den belarussischen Kräften nicht doch zu Einsatz kommen. Und die Ukrainer müssen natürlich Kräfte hier bereithalten, die ihnen hier oder woanders fehlen, weil sie ja nicht wissen, ob sie angreifen oder nicht im Wesentlichen. Und das ist das Problem. Was bis jetzt nicht gelungen ist, ist einmal die Situation im Donbass, die jetzt aufgrund dieses Abnutzungskrieges sich immer mehr in Richtung zugunsten der Russen entscheidet. Und Das noch viel gravierender ist, dass die Russen nach wie vor einen Brückenkopf haben auf der anderen Seite des Dnepr. Und wenn Sie jetzt an das denken, was ich vorher gesagt habe, nämlich die Breite des Flusses, so ist natürlich erkennbar, dass dieser Brückenkopf zukünftig, nächstes Jahr im Frühjahr, das Potenzial hat, quasi hier verwendet werden für einen weiteren Vorstoß, zentral in den Raum, hier in den Rücken quasi der Übergänge bei Dnepr und Saporoschia oder natürlich Richtung Odessa, über das wir auch noch kurz reden werden. Ja, wenn wir uns jetzt die Szenarien ansehen, wo kann es also, wie kann es weitergehen, so ist interessant, dass dieser kurze intensive Krieg natürlich nicht funktioniert hat, ja, auch wenn jetzt die russische Seite sagt, das war nie der Plan gewesen, da gibt es eben zu viele Indikatoren für diese Sache. Zweitens, wir sind in diesem Abnutzungskrieg. Den Abnutzungskrieg wollten die westlichen Medien lange Zeit nicht wahrhaben, aber er ist eingetreten mit aller Konsequenz und allen verheerenden Umständen, die also wirklich zum Tragen kommen. Nehmen Sie sich einmal die Zeit und sehen Sie sich die Videos an, die aus dem Donbass hereinkommen, wo Sie die ukrainischen Soldaten im Feuer der russischen Artillerie sehen. Das ist also wie in Verdun 1916. Sie können das aufgrund der Drohnenaufnahmen fast in Griffweite verfolgen. Und das ist natürlich verheerend, wenn Sie dem nichts entgegenzusetzen haben. Der Abnutzungskrieg wird so lange weitergehen, bis beide Seiten etwas haben, das sie an Bevölkerungen verkaufen können. Das könnte zum Beispiel sein, dass die russische Seite bis Ende des Sommers den Donbass einnimmt, in der Grenze dieser beiden Oblaste. Dann, weil sie ja selbst auch abgenützt ist, sagt, okay, gnädigerweise sind wir bereit zu verhandeln und bereit ist auch tatsächlich diese Verhandlungen zu beginnen. Die ukrainische Seite wird dem Narrativ des Westen folgend sagen können, wir haben die Russen besiegt, wir haben der russischen Armee das Rückgrat gebrochen, Kiew ist unsere Hand, der Westen der Ukraine ist unsere Hand. Wir brauchen jetzt aber Zeit zur Reorganisation, auch wir sind bereit zu verhandeln. Das wäre natürlich dann optimal, weil das dann eine erste Verhandlungslösung ergeben würde, die ganz wichtig ist für die Zivilbevölkerung, die ja quasi hier immer noch zwischen den Fronten zum Teil gefangen ist. Es kann aber auch sein, dass es zu einer Überregionalisierung des Krieges kommt. Denken Sie an die Diskussionen, wie gehen wir völkerrechtlich damit um, dass ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden oder in Großbritannien oder die ukrainische Forderung, dass ja MiG-29 auch in Polen starten könnten, aufmunitioniert und Ziele bombardieren und dann wieder dort zurückfliegen als Beispiel. Oder die massiven Waffenlieferungen oder der Austausch von Intel oder vor kurzem auch ganz entscheidend hat Amerika auch zugegeben am 1. Juni durch den Leiter des US Cyber Command, dass sie aktiv eigentlich Cyberangriffe durchgeführt haben bereits in Russland. Also wie geht man damit um? Russland hat auch zwei rote Linien bis jetzt eingezogen, die eingehalten worden sind. Die erste rote Linie war, dass man gesagt hat, man wird nicht akzeptieren, wenn die eigene Satellitennavigation angegriffen wird. Das war auch dann nicht der Fall. Und das zweite war die Lieferung dieser Mehrfachraketenwerfer, wo man gesagt hat, wenn es dazu kommt, dass diese Waffen Russland bewirken können, ist das ebenfalls eine rote Linie, die überschritten werden würde. Das letzte Szenario, der Tyrannenmord, da werde ich oft angesprochen. Sagen Sie, Herr Reisner, gibt es da nicht irgendeinen Stauffenberg, der das irgendwie für uns erledigen könnte? Den sehen wir nicht. Wo wäre der? Im Gegenteil, Putin ist so gut im Sattel wie nie zuvor. Ich sage Ihnen sogar, dass Putin noch der harmlosere ist, weil er hat jetzt 20 Jahre gelernt, wie er mit uns umgehen kann. Wenn die zweite, dritte Reihe an die Macht kommen würde, der Siloviki, dann wäre das noch radikaler. Diese zweite, dritte Reihe können Sie oft in den russischen Talkshows quasi verfolgen, wo dann darüber diskutiert wird, ob es nicht endlich Zeit wäre, dass man einmal Kiew in Grund und Boden bombardiert, weil ja der Krieg jetzt einmal wirklich gescheit geführt werden sollte aus russischer Sicht. Also auch hier ist es also nicht viel Hoffnung. In der Zeit versucht die NATO ein entsprechendes Abwehrdispositiv aufzubauen, stellt natürlich immer mehr fest, dass sie sehr exponiert ist. Denken Sie an die baltischen Staaten und die Berichterstattung dazu. Denken Sie auch daran, zwischen Österreich und der Ukraine befinden sich 20 Kampfpanzer in der Slowakei. Das wird die Russen jetzt auch nicht unbedingt schrecken, wenn es einmal theoretisch so weit gehen sollte. Und dann überlegen Sie sich, was ich vorher gesagt habe, 250 Stück S-300-Batterien, die die Ukraine im Einsatz hatten, also vergleichbar mit dem Patriot-System, wie viele Patriot-Systeme wir hier zusammenzählen. Ja, denken Sie an den Flug der einen ukrainischen Drohne, die falsch abgebogen ist um 180 Grad in Richtung Zagreb und dort im Stadtpark eingeschlagen ist. Warum hat die niemand aufgehalten? Ein paar Grad mehr der Nord und sie wäre im Grazer Stadtpark eingeschlagen, zeigt, dass es sehr viel über die Verteidigungsbereitschaft quasi des westlichen Bündnisses. Von der Einigkeit, Stichwort Ungarn und andere Dinge, Türkei, NATO-Beitritte, Schweden oder Finnland, möchte ich gar nicht reden. Interessant ist auch, wenn man in die chinesischen Medien schaut, hier kann man also durchaus auch die eine oder andere Vision erkennen. Ich habe es hier nochmal kurz angezeichnet. KHPR, Kherson People's Republic, ja, also eine Idee quasi von Satellitenstaaten, von Vasallenstaaten, Russland vorgelagert als Glacis. Hier ist interessant, es werden also Nummerntafeln bereits ausgegeben, es wird also quasi Reisepässe werden quasi ausgegeben. Und das große Problem, das natürlich die ukrainische Seite nicht gerne hören möchte, ist, es gibt bis jetzt keine massive Aufstandsbewegung in den besetzten Gebieten. Es gibt also keine laufenden Anschläge auf Bürgermeister, die eingesetzt worden sind von den Russen, keine ID-Attacke und so weiter und so fort. Es gibt sie schon, aber nicht in dem großen Umfang, den man erwarten könnte, wenn das Volk dort wirklich in dieser massiven Opposition wäre. Die Russen machen das natürlich schlau. Sie verteilen natürlich Hilfsgüter und Sie wissen ja, die Hand, die mich füttert, die beiße ich nicht. Und das ist die Frage, ob die Widerstandsbewegung es schafft, zukünftig hier einen Keil hineinzutreiben und die Leute quasi auch gegen die Besatzer aufzubringen. Ja, die Frage ist auch noch jetzt, wie geht es also wirtschaftlich weiter? Ich gebe Ihnen immer bei den Vorträgen, also gebe ich immer als Beispiel dieses Denkmodell DIME, wo man ja weiß, dass ein Staat verschiedene Möglichkeiten hat, Macht zu projizieren, also Diplomatie, er braucht ein Lagebild, Militär und Ökonomie. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jede dieser Teilbereiche steht für eine Karte. Wir und Putin spielen um die Ukraine. Putin hat eröffnet, er hat seine Militärkarte gezogen, hat sie auf den Tisch gelegt. Wir waren völlig schockiert, haben uns gedacht, das ist eigentlich nicht mehr möglich in Europa, haben in unser Kartendeck geschaut und haben gesagt, naja, wir als postheroische Gesellschaft, um Herfried Münkler zu zitieren, also unsere Militärkarte wollen wir nicht ziehen, wir nehmen unsere Wirtschaftskarte, weil die wird die Russen quasi in die Knie zwingen. Haben also unsere Wirtschaftskarte genommen, haben sie auf den Tisch gelegt und haben gespannt geschaut, was passiert. Passiert ist gar nichts. Ja, der Rubel ist einmal kurz gefallen, hat sich jetzt wiederholt. Und das 6. Sanktionspaket, um Ihnen das in Erinnerung zu rufen, sagt im Kern, also in 8 Monaten, wer nicht will, muss nicht dabei sein, wer eine Ausnahme braucht, kriegt eine Ausnahme und es geht nur ums Öl, aber über das Gas redet man nicht, weil das ist im Leo. Also können Sie sich vorstellen, ob das die Russen jetzt ängstigt. Und das Problem ist, jetzt sind wieder die Russen dran und was macht Putin? Er zieht jetzt nämlich seine Wirtschaftskarte und legt die auf den Tisch. Und das ist jetzt genau das Problem, dass wir jetzt langsam uns bewusst werden, dass nämlich diese Abhängigkeit von 42% der Rohstoffversorgung aus Russland jetzt uns natürlich trifft, ganz massiv. Und die Russen machen das natürlich ganz gezielt und gesteuert. Nord Stream 1 jetzt auf 40% herunter reduziert und Sie wissen, ab 11. wird die Leitung komplett stillgelegt, weil ja die Wartung heransteht. Das heißt, das ist also schön temperiert, um zu schauen, dass man auch in Europa sicher weiß, dass man Probleme bekommen hat. Und Deutschland hat ja jetzt diese zweite Stufe ausgerufen, wo man eigentlich sagt, okay, wenn das so weitergeht mit den Liefermengen, dann wird sich das nicht ausgehen. Österreich noch prekärer, wir haben 82%. Wir sind aber noch ein bisschen wie der Vogelstrauß. Wir sagen, das ist alles nicht so schlimm. Die Frage können Sie stellen, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht. Ja, das sind aber natürlich Probleme der ersten Welt. Ja? Wenn wir uns da, also hier habe ich noch einmal das dargestellt mit der Gasversorgung, 82%, aber auch zum Beispiel die baltischen Staaten und übrigens auch die Ukraine selber. Die Ukraine selber, 98% der Ukraine in der Energieversorgung wird durch Gas durchgeführt. Das heißt, das große Problem ist, die müssen einmal den nächsten Winter überleben. Die müssen 35 Millionen Menschen durch diesen Winter bringen. Ja, auch hier noch einmal ganz kurz, die IEA hat schon kurz darauf hingewiesen, dass es möglicherweise doch zu massiveren Störungen kommt. Ja, das sind aber Probleme der ersten Welt, also Stichwort Arbeitslosigkeit und möglicherweise kalte Wohnungen, aber was sich noch mehr, quasi immer mehr ankündigt und Gott sei Dank haben die Medien das jetzt auch vor einigen Wochen aufgenommen, was die Experten schon früher gesagt haben und das ist natürlich die globale Hungerlage und das ist der Grund, dass also quasi die Ukraine und Russland zu den wichtigsten Getreideversorgungsgebieten gehören. 98% des ukrainischen Getreides, also noch so eine 98er Zahl, verlässt das Land über den Seeweg. Diese Häfen sind entweder im russischen Besitz erobert geworden oder gesperrt. Die Ukraine hat vor Odessa so viele alte Treibankerminen verlegt, dass diese Minen sich jetzt zum Teil losrösen und Richtung Bosporus schwimmen, wo die rumänische Marine, die auch nicht im besten Zustand ist, und die türkische Marine die ganze Zeit diese versuchen zu räumen. Die Schifffahrt sagt, wir fahren nicht durch den Bosporus Richtung Schwarzes Meer, weil da könnten wir unsere Schiffe verlieren. Das heißt, die Energie, Versicherungskosten steigen an. Und das Problem ist natürlich, man bekommt diesen Weizen jetzt nicht hinaus. Aber der Weizen ist wichtig, weil viele Länder, vor allem der dritten Welt, natürlich von diesem Weizen abhängig sind. Das letzte Mal, wo es hier zu einer Eskalation kam, war 2010, der arabische Frühling. Sie wissen, damals gab es große Brände in Russland. Die Russen konnten ihren Exporten nicht nachkommen. Das Ergebnis war, dass in Tunesien das Brot das Vierfache gekostet hat und der Rest ist Geschichte. Was versucht man jetzt? Eisenbahntransport. Problem ist, von diesen 98% können nur 5% im Eisenbahntransport transportiert werden, weil die Masse der Anlieferung erfolgt eigentlich über den Dnepr zu den Häfen. Das Problem ist, die Ukrainer haben auch nur Schüttwaggons. Das sind also Waggons, die fix mit den Wagenrädern verbunden sind. Das heißt, man bräuchte eigentlich Container. Warum? Weil ja die Ukraine Breitspur ist und man müsste ja quasi umladen auf Schmalspur. Das heißt, man bräuchte Container, wo man den Weizen einfüllt und dann umlädt auf diese Schmalspurgleise. Das Problem ist, das funktioniert natürlich nicht und das Ergebnis ist, dass wir jetzt versuchen, mit LKWs den Weizen herauszubringen, was dazu führt, dass ein durchschnittlicher LKW an der ukrainischen Grenze 6 Tage lang steht, bis er abgefertigt werden kann. Also können Sie sich die Frage stellen, ob wir hier tatsächlich einen Effekt ausüben können, während die Russen sagen, es gibt Weizen, kein Problem, wir müssen über die Sanktionen reden, dann können wir da ins Geschäft kommen, beziehungsweise Russland natürlich sehr gezielt sich neue Partner sucht und diesen natürlich den Weizen auch zur Verfügung stellt. Denn ukrainischen Weizen, nur um das auch klar zu sagen. Ja, 24% des Staatsgebiets sind bereits in russischer Hand, ein bisschen um einen Vergleich zu ziehen, also so groß wie Schweiz und Österreich oder fast ganz Italien, also massiv. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass diese 24% für die Ukraine entscheidend sind, weil in diesen 24% haben bis jetzt 80% der Wertschöpfung der Ukraine stattgefunden. Wenn es den Russen gelingen sollte, in einer Frühjahrsoffensive noch Odessa einzunehmen, dann sind es 95% der ukrainischen Wertschöpfung. Das heißt, das Land ist nicht mehr überlebensfähig. Er wird sich um das Überleben des Landes kümmern müssen, die Europäische Union, sowie mit der Stromversorgung. Das Problem ist auch gerade, was den Weizen betrifft. Ja, hier haben wir dann auch den Winterweizen. Sie sehen also, die Kornkammer Europas ist die Ukraine. In der Ukraine ist die Kornkammer vor allem im Süden und im Südosten angesiedelt. Und das ist natürlich fatal, strategisch gesehen. Und auch bei uns, wenn wir jetzt quasi mit den Gaslieferungen diesen Winter schaffen, was machen wir dann im nächsten Winter? Oder wie wird sich die Situation dann darstellen? Ja, damit bin ich am Ende, gut in der Zeit. Dieses Bild möchte ich Ihnen zeigen aus Mariupol. Mariupol war eine Stadt, die besonders gelitten hat. Warum? Weil am Ende der ersten Woche aufgrund des schnellen Vormarsches der Russen die Stadt eingeschlossen war. 140.000 Menschen waren in der Stadt gefangen. Die Angriffe waren verheerend. Das ist also das, was im Prinzip entsteht durch den Einsatz dieser modernen Waffensysteme, BM-27, BM-30, diese Mehrfachraketenwerfer. Wenn eine Batterie BM-27 ein Gebäude angreift, dann bleibt also nicht viel übrig. Sie können also davon ausgehen, dass tausende Tote unter den Trümmern von Mariupol liegen. Ändert aber nichts daran, dass die Stadt quasi von den Russen jetzt wieder langsam begonnen wird aufzubauen, natürlich um auch entsprechend die Narrative zu befüllen. Und ganz wichtig sind die Narrative. Und damit möchte ich auch am Ende noch ganz kurz ein paar Zeitungsausschnitte zeigen. Warum sind die Narrative so wichtig? Weil das russische Narrativ ist, nicht wir kämpfen gegen die Ukraine, die mal falsch abgebogen ist. Nein, der Westen, die USA und die NATO kämpfen gegen uns. Wissen Sie, was dieses Z bedeutet? Unter dem die russische Operation läuft? Spricht jemand Russisch? Also viele sagen, es heißt Sabobeda für den Sieg oder Sarodna fürs Vaterland. In Wirklichkeit steht es für das russische Wort Sachista und dieses Wort bedeutet Verteidigung. Das heißt, die Russen führen eine Operation unter dem Wort Verteidigung gegen den Westen. Und all die Dinge, die wir sehen, ob das quasi die Angehörigen des narzisstischen Regiments in Asow sind, die dann quasi aus den Kellern geholt werden, tätowiert mit Hakenkreuzen, passt perfekt in das russische Narrativ hinein, dass wir quasi wieder so weit sind, dass wir einen großen vaterländischen Krieg führen müssen. Auf der anderen Seite haben wir den Westen, der Anfang Mai begonnen hat, kritische Fragen zu stellen in den Medien. Die Time. Ukraine is in a worse shape than you think. Okay. Dann, it's getting complicated. Demands for long-range rocket launchers. Kissinger hat man dann vorgeschickt, der dann quasi von der ukrainischen Seite gleich als Verbrecher erklärt worden ist, weil er gesagt hat, naja, vielleicht wäre es doch gut, Zugeständnisse zu machen, was immer das dann bedeutet, um Luft zu holen für einen Schlag später, aber nicht jetzt quasi alles zu verbrauchen. Ja, wir brauchen eine Position der Stärke, die wir nicht haben. Wie schaut es auf dem Gefechtsfeld aus, wo die Russen scheinbar doch nicht so dilettantisch sind, wie wir das immer gedacht haben? Ja, wir können ja sagen, wir als Experten sind ja unserer Meinung treu geblieben, obwohl das ja keiner wollte, weil alle gesagt haben, die russische Armee ist ein Haufen von Dilettanten. Das hat sich also doch nicht so herausgestellt. UK Intel sagt uns jeden Tag, dass sie morgen zusammenbrechen. War bis jetzt nicht der Fall. Ja, das heißt, die unaussprechliche Wahrheit oder die bittere Wahrheit über die Situation ist die, dass es sehr wohl läuft. Wir sind vielleicht am Tipping Point. Ja, da sind wir schon im Juni jetzt. Ja. Und ohne große Hilfe wird das nicht funktionieren. Und da kommen wir jetzt zur Kernfrage und damit bin ich am Ende. Es gibt nämlich nur zwei Antworten für diesen Konflikt. Wenn wir sagen, wir sind alle Angehörige eines demokratischen Wertesystems, das es zu verteidigen gilt, dann ist es entweder so, dass wir an der Seite der Ukraine in diesen Krieg eintreten. Sie können sich die Frage stellen, ob Sie das wollen oder nicht. Oder wir es nicht tun und akzeptieren das Ergebnis, das herauskommt, möglicherweise auch mit den Folgen, dass Russland in ein paar Jahren auf einen weiteren Geschmack kommt. Das heißt, egal was Sie wählen, es ist eine unerträgliche Situation und für die Zukunft der nächsten Monate und Jahre leider eine Perspektive, die einen nicht hoffen lässt, sondern eigentlich daran erinnert, dass wir vermutlich schwere Zeiten vor uns haben. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und bin fertig.
Ja, Markus, vielen herzlichen Dank für diese aktuelle Lagedarstellung in der Ukraine. Gibt es Fragen an den Herrn Oberst Reisner? Gut, wenn das nicht der Fall ist, du bist ja noch am Cyberpanel, du bleibst uns erhalten und ja, dann gehen wir gleich zum Cyberpanel über.